Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich so sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin hier mit meiner Frau Mirna, unserem kleinen Elia und einem Bruder aus Köln, Bruder Mattia. Und wir freuen uns, hier sein zu können. Ich darf jetzt zum wiederholten Mal hier sein. Das ist ein gutes Zeichen. Ich habe die Gemeinde sehr lieb und die Ältesten und wünsche mir, dass der Herr euch segnet, besonders in dieser Zeit. Und habe wirklich ein Herzensanliegen dafür, dass wir gemeinsam im Wort wachsen und zum Herrn hin. Und es ist mir eine Freude und eine Ehre, hier zu sein. Wer ist Jesus? Wir sammeln mal, werft mal einfach rein eure Antworten, paar Worte, paar kurze Sätze. Wer ist Jesus? Hört sich nach einer banalen Frage an, ne? Aber wie würdet ihr das beantworten? Ihr dürft oder dürft ihr nicht? Ihr sagt es mir, Christian. Jesus ist der Retter. Gottes Sohn, wo war das? Gottes Sohn. Unser Hohepriester. Ja. Gott selbst und der Heilige Geist wird der Geist Christi genannt, ne? Also mit dieser Frage wollen wir uns eingangs beschäftigen. Und das ist eine Frage, die der Herr in ähnlicher Weise seinen Jüngern stellt. Und wenn der Herr diese Frage stellt, dann ist es nicht wie in der Schule oder im Studium eine Informationsabfrage, sondern es hat entsprechendes Gewicht, ne? Und der Herr, wie er diese Frage stellt, auf welche Art und Weise, steht auch in einem besonderen Kontext. Und wir lesen dazu unseren Text heute in Markus 8. Markus 8 ist unser Text heute. Die Verse 29 bis 35 lesen wir. Ich lese vor aus der Schlachter. Und er sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Der Herr fragt hier seine Jünger in Vers 29: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Er sagt: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Vorher hat er seine Jünger gefragt, was sie sagen oder was sie wissen, was die Leute über den Herrn sagen oder für wen die Leute den Herrn halten. Guckt mal in Vers 27, da fragt er seine Jünger: Für wen halten mich die Leute? Und die Jünger antworten mit dem, was sie wissen, für wen die Leute den Herrn halten. Und dann sagt er: ihr aber, für wen haltet ihr mich? Wenn wir Gott für den halten, der er ist, dann werden wir ein Aber haben zu der Ansicht der Welt über den Herrn Jesus Christus. Er war ein guter Mensch, er war ein Prophet von vielen, ein Wanderprediger, ja, ein liebevoller Wohltäter, ein Religionsstifter. Aber das allein ist nicht unser Herr Jesus Christus. Mein Herr Jesus Christus ist Gott persönlich. Er ist auf die Erde gekommen in Menschengestalt, ist Mensch geworden, um sich dir und mir zu offenbaren. Hautnah, wortwörtlich ist er uns gekommen. Und die Jünger, die wussten, für wen die Leute den Herrn halten. Sie zählen auf in Vers 28: Johannes, der Täufer, Elia, andere halten für einen Propheten. Sie wussten, was die Menschen um sie herum über Jesus sagen. Und so wissen wir manchmal auch, was unsere Gemeinde über Jesus sagt. Wir wissen, was unsere Arbeitskollegen über den Herrn sagen. Was wir gehört haben, vielleicht von unserer gläubigen Familie oder was andere mir erzählt haben über den Herrn. Wir wissen aus Büchern, die über die Schrift und über den Herrn geschrieben sind, was sie über den Herrn sagen. Ihr aber, du aber, ich aber, wir aber, für wen halten wir den Herrn Jesus Christus? Und das ist eine Frage, die müssen wir uns und anderen stellen und klar beantworten, ganz klar beantworten. Ich habe den Eindruck, dass Christen ihren Glauben aktuell festmachen an einer anderen Frage. Und ich habe alle das gleiche wie ich im Kopf. Du glaubst an Jesus? Ah, schön. Und was hältst du von Corona? Wie stehst du dazu? Für wie gefährlich, für wie wahr hältst du Corona? Die Frage ist, für wen halten wir den Herrn Jesus Christus? Daran entscheidet sich unser Glaube und das definiert uns. Und für den Christen muss die Antwort eindeutig sein. Mein Retter, mein Herr, mein König, so wie ihr auch geantwortet habt, er regiert über mich und mein Leben. Er ist der fleischgewordene Gott. Er hat mein Leben gelebt, das ich hätte leben sollen. Ist mein Tod gestorben, den ich eigentlich hätte sterben sollen. Und ist auferstanden zu meiner Rechtfertigung. Und hat mir meine Sünden vergeben zu seiner Ehre. Und wenn wir mal darauf achten, der Herr sagt nicht, was hält ihr von mir? Er sagt, für wen haltet ihr mich? Das ist ein Unterschied. Er fragt nicht nach unserer Meinung über den Herrn, sondern er fragt persönlich nach sich selbst, für wen wir ihn halten. Wer er für uns ist. Nicht, was wir über ihn denken, sondern wer er für uns ist. Und die Frage ist, ob wir die Wahrheit über den Herrn dazu, diese Antwort dazu, wirklich ergriffen haben. Und wenn es für uns Wahrheit geworden ist, wer der Herr ist, und wir sagen können, wir halten den Herrn für den, der er ist, dann wird das unseren Lebensstil verändern. Dann wird das sichtbar werden in dem, wie wir leben, wie wir denken, fühlen und handeln, was wir sagen. Und wir werden gleich auch noch zu diesen Punkten kommen, in weiteren Versen. Aber erstmal steht und fällt wirklich alles mit der Antwort auf diese Frage, für wen haltet ihr mich? Für wen halten wir den Herrn Jesus Christus? Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Leben und Tod entscheidet sich an der Antwort auf diese Frage. Und noch viel mehr, das ewige Leben, der ewige Tod entscheidet sich an dieser Frage, für wen haltet ihr mich? Welches Gottesbild haben wir? Wer ist Gott für uns? Es ist der liebe Gott, der alte Mann im Himmel, der sich um uns kümmert oder halt nicht. Gerade in dieser Zeit, ne, kümmert der Herr sich um uns? Die Jünger, als sie mit dem Herrn im Schiff sind, in dem Boot, und da kommt ein Sturm und sie wecken ihn. Und sie wecken ihn mit dieser Frage, kümmert es dich nicht? Kümmert es dich nicht? Und der Herr sagt, was habt ihr keinen Glauben? Nicht keinen Glauben darin, dass der Herr Wind und Wellen gebieten kann und sie gehorchen ihm, sondern keinen Glauben im Sinne von, sie vertrauten nicht, dass er sich kümmert. Kümmert es dich nicht. Es kümmert ihn. Es kümmert ihn. Er sorgt sich für uns. Er trägt unsere Lasten Tag für Tag. Und er hält alles in seiner Hand. Es ist nicht so, dass dem Herrn jetzt irgendwas aus der Hand entglitten ist. Dass das mal ein Fehlgriff war, dass jetzt Corona gekommen ist und auf der Erde ist. Und er hält auch deine und meine Geschwister in der Hand. Auch die, die neben dir sitzen und die dich für verrückt halten oder die du für verrückt hältst. Auch die hat er in der Hand. Auch sie entgehen ihn nicht. Auch um sie kümmert er sich. Und schaut mal, wen fragt Jesus hier eigentlich? In Vers 27, da lesen wir, und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus und auf dem Weg fragte er seine Jünger. Er fragt hier die, die ihm folgen, seine Nachfolger, seine Jünger, für wen sie ihn halten, für wen haltet ihr mich? Und die Antwort ist hier im Prinzip auch eine Antwort eines Christen. Ne? Petrus antwortet auf die Frage, für wen haltet ihr mich? In Vers 29, du bist der Christus, Du bist der Messias, du bist der, der angekündigt wurde. Du bist der, auf den wir die ganze Zeit warten, der Gesalbte Gottes. Und in Matthäus 16, der gleichen Begebenheit, sagt Petrus noch zusätzlich, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Antwort eines Christen. Der Herr fragt einen Christen und er kriegt die Antwort eines Christen. Und wir wissen, dass das hier eine Szene, eine Begebenheit ist. Also wer in der Schlachter gerade liest, da ist zwischen 30 und 31 eine Unterteilung und zwischen 33 und 34 auch. Aber sie sind verbunden durch ein einfaches Und. Also lasst uns nicht irritieren durch diese Unterteilung, durch die von Menschen gemachte Unterteilung. Es ist hier eine Begebenheit. Und es ist nicht schön, wie der Herr dann darauf folgend zu Petrus spricht, was mit seinem Christus geschehen wird. Petrus antwortet, du bist der Christus. Er gibt ihm eine christliche Antwort auf eine Frage, die der Herr ihm stellt, die ihn betrifft. Und der Herr fängt in Vers 31 an, sie zu lehren, dass er viel leiden muss, dass er verworfen wird, dass er abgelehnt wird, dass er nicht akzeptiert werden wird, dass er getötet wird bis hin zum Tod. Und sie sind eine Zeit mit ihm gegangen und haben ihn lieb gewonnen. Bis hin zu, dass Johannes an seiner Brust liegt und sie einiges verlassen haben, ihre Berufe auch, und mit ihm waren. Und jetzt sagt der, auf den sie sein Leben bauen, er wird gehen. Er wird getötet werden. Und dann können wir das so ein bisschen verstehen, wenn es so eine Botschaft gibt über jemand, über einen unserer Geliebten. Aber der Herr hat diesen Weg gewählt. Der Herr hat diesen Weg gewählt, um dich und mich zu retten. Aber wir wünschen uns doch für unsere Liebsten, für die, die wir lieben, nicht sowas. Und dann können wir Petrus verstehen, dass er ihn wehrt. Ein Stück weit verstehen, dass ihm das nicht zustoßen soll. Und so reagiert Petrus auch. Wir halten das dann vielleicht für niedlich und für süß, dass er ihm wehrt in Vers 32. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Wenn wir die gleiche Begebenheit in Matthäus oder Lukas lesen, dann sagt er, schone dich. Das widerfahre dir nur nicht. Er sagt zum Herrn, schone dich. Du sollst nicht sterben. Du sollst nicht leiden. Du sollst nicht verworfen werden, abgelehnt werden. Das widerfahre dir nicht. Lass alles so, wie es ist. Übertreib nicht. Schone dich. Nicht bis zum Tod, Herr. Doch nicht bis zum Tod. Wie ordnet der Herr diese Aussage ein? Vers 33. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wen sieht er dabei an? Petrus nimmt ihn beiseite, stellt euch das vor. Petrus nimmt ihn beiseite von den Jüngern weg und wehrt ihm und spricht mit ihm. Und der Herr wendet seinen Rücken Petrus zu und dreht sich zu den Jüngern. Vers 33, er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnt Petrus. Petrus steht hinter ihm, sein Jünger vor ihm, und er spricht zu seinen Jüngern. Petrus ermahnt. Er ermahnt Petrus zu uns sprechen, zu seinen Jüngern. Er spricht zu uns, zu dir und zu mir, wenn er Petrus ermahnt. Wir müssen die Dinge so einordnen, wie der Herr sie hier einordnet. Wie er hier einordnet, die Aussage von Petrus. Er sagt, Satan, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wie ordnen wir Dinge ein, Satan zugehörend oder uns zugehörend? Wer hat eigentlich wann was getan? Auf der einen Seite kann Satan alles zugeordnet werden. Satan hat es geschafft, er hat mich auf den Boden gebracht, er hat mich verführt und er hat mich gepackt und er hat mich dazu verleitet und Satan, 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 der so stark ist. Das ist das eine Extrem, wo das Fleisch, wo unsere Begierde, wo unser Herz, wo unsere Verantwortung gar nicht mehr mit hineingenommen wird in die Gleichung. Aber wir sehen hier, wie das verschmilzt. Satan, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja, was denn jetzt? Menschlich oder Satan? Und das Gegenteil von göttlich ist nicht satanisch, sondern menschlich? Also, wenn wir alles Satan zuschieben wollen, ist das gar nicht möglich, weil es hier auch bezeichnet wird als menschlich. Wir können unsere Verantwortung nicht einfach Satan abgeben und sagen, der hat alles getan. Und damit habe ich ja eigentlich nichts zu tun. Für meine Begierden ist er verantwortlich. für das, wie ich mit meinen Geschwistern umgehe. Und dann gibt es noch die andere Seite. Ich, mich, mein Herz, meine Begierden und wie schlecht ich bin und was ich alles falsch tue und wie es in mir aussieht und meine Gefühle und ob es mir gut dabei geht oder schlecht. Geschwister, alles, was sich gegen Gottes Wort richtet, ist menschlich und satanisch. Alles, wovon wir wissen, es ist gegen Gottes Wort gerichtet. Und wenn es auch in mir sein mag, wenn ich weiß, das sagt Gott und mein Inneres sagt das, dann ist es vom Teufel. Und scheuen wir uns nicht, unser Fleisch oder die Verbindung unseres Fleisches mit Satan zu sehen, anzuerkennen. Und möge uns das schockieren, wenn in uns Gedanken, Begierden und Gefühle aufkommen, die Gottes Wort nicht entsprechen. Dass wir sagen, Satan. Dass wir sagen, satanisch. Und dass wir sagen, weg damit. Dass wir es identifizieren als das, was es ist, so niedlich und kuschelig es sich auch anhören mag. Dass wir verstehen, auch so eine Absicht, möge sie so aufrichtig gewesen sein, wie sie mag, wenn sie gegen Gottes Wort gerichtet ist, dann weg damit. Wir können das hier verstehen. Petrus ist Christus zugeneigt. Das geschiehe dir nicht. Ich will, dass du bei mir bleibst und ich will nicht, dass du gehst. Und du sollst nicht sterben. Bis hin zu, dass er sein Schwert auspackt, als Jesus gefangen genommen wird. Und Jesus sagt, Gottes Wort muss erfüllt werden. Ich lehre euch gerade. Guck mal, in Vers 31 heißt es, er fing an, sie zu lehren, dass er leiden muss, dass er sterben und auferstehen muss. Er lehrt sie. Petrus, sein Gedanke ist gegen Christi Lehre gerichtet und damit ist es satanisch. Fertig. Dass wir das richtig einzuordnen wissen, wenn wir uns gegen Gottes Wort erheben und so sehr wir es gewesen sein mögen, es als satanisch, als teuflisch zu identifizieren und zu sagen, ist es gegen Gottes Wort gerichtet, ist es vom Teufel und weg damit. Weg damit. So sehr ich mich damit eins gemacht habe und so sehr es meine Gedanken sind und mein Herz, weg damit, wenn es gegen Gottes Wort gerichtet ist. Wir werden gleich dahin kommen, wenn der Herr sagt, der verleugne sich selbst. In diesem Kontext, der verleugne sich selbst. Wenn in mir der kuscheligste Gedanke aufkommt, so kuschelig er sein mag, ist er gegen Gottes Wort gerichtet, kuschel ich damit nicht, sondern verleugne ihn und verleugne mich selbst und will das richtig einordnen. Lasst uns nicht zu sanft zu uns sein. Verleugnen wir uns. Gekreuzigt gehören wir. Ans Kreuz mit unserem Fleisch und unseren Begierden. Wir wollen nicht mit uns kuscheln. Wir wollen nicht schöne Gefühle haben. Wir wollen nicht, dass es sich gut anfühlt. Als der Herr davon spricht, das Auge rauszureißen, die Hand abzuhacken. Was ist das für ein Gefühl, das zu tun? Wenn wir uns das jetzt wirklich mal bildlich vorstellen, wir wissen, dass es im übertragenen Sinne ist. Aber da ist nichts mit Kuscheln. Das fühlt sich überhaupt nicht schön an. Das sind Gefühle, die sind völlig gegen meine Begierden gerichtet. Wir wollen uns warm haben. Wir wollen nicht zu sanft zu uns sein auf Kosten unseres Glaubens und unseres Herrn. Und auf Kosten des Wortes Gottes. Sondern es soll uns, unser Ich kosten, unser Fleisch kosten, unsere Begierden kosten und unsere Gemütlichkeit kosten, anstatt dass es unseren Herrn und seine Ehre beraubt. Schaut mal Vers 34, was der Herr sagt, wie wir mit uns umgehen sollen. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will. Als erstes, wer ihm nachkommen will, für den sind diese Verse geschrieben. Wer sagt, ich will der sein, der ihm nachkommt, der verleugne sich selbst. Wenn wir sagen, ja Herr, ich will, ja Herr, ich folge dir, und ich will mit dir sein bis ans Ende meines Lebens. Ich will dir nachkommen. Der verleugnet sich selbst. Das ist die Eigenschaft von jemandem, der dem Herrn nachkommen will. Der dem Herrn folgt. Der mit dem Herrn geht, wie die Jünger mit ihm gegangen sind. Der verleugne sich selbst. Leidens- und Opferbereitschaft. Aber oft hören wir diese Stimme wie Petrus seine. Schone dich. Bloß nicht zu viel. Übertreib nicht. Jetzt geht es aber zu weit mit deinem Christenglauben. Bist du ja schon radikal, Fundamentalist? Preis den Herrn, wenn dich jemand so nennt. Preis den Herrn, Wenn jemand sagt, dein Fundament, worauf du gegründet bist, ist Jesus Christus. Fundamentalist und in den Medien völlig zerfetzt. Für die Christen ein Kompliment. Wenn es um das Wort Gottes geht, dann nicht zu krass. Dann gibt es nicht, übertreib es nicht. Dann gibt es nicht, schone dich. Dann gibt es nicht, das widerfahre dir nicht. Wenn der Herr gelitten hat, wer sind wir, dass wir ein Kuschelleben leben? Wenn der Herr ans Kreuz gegangen ist, unser Herr und Retter, dem wir folgen, wie sollten es seine Jünger nicht gehen? Wie sollte er uns schonen und sagen, ihr aber nicht. Ihr werdet nicht leiden, ihr werdet gesund bleiben, alles wird schön sein. Der Herr hatte keinen Platz, wo er seinen Kopf hingelegt hat. Kein Kissen, kein Ort zum Schlafen. Wie viele seiner Nachfolger sind bis in den Tod gegangen? Aber wir nicht. Wir werden sowas nicht erleben. Bei uns wird alles schön und gut sein. Der Herr wird uns viel Geld schenken, eine kuschelige, warme Wohnung. Und nichts wird uns unser Glaube kosten, nein. Den Herrn hat es sein Leben gekostet. Und er wird uns durchtragen, da bin ich mir sicher. Egal, was auf uns zukommen mag. Und oft berichten auch die Geschwister, denen ihr Glaube etwas kostet oder die sich ihren Glauben etwas kosten lassen, sagen wir es so. Die Geschwister, die sagen, ja, ich verleugne mich selbst, weil ich will meinem Herrn nachkommen. Und zwar bis ans Kreuz. Können davon berichten, wie der Herr sie trägt. Wie sie in dieser Zeit eine viel größere Nähe zum Herrn hatten. Wenn auch ihr Leib vergehen mag, wenn sie auch leiblich gelitten haben mögen. Ich kann das bezeugen, nicht aus Verfolgung, aber aus Krankheit. In der Zeit hatte ich die beste Zeit mit meinem Herrn. Wenn du mich gesehen hättest, du hättest Abstand gehalten. Heute normal, aber wenn du mich gesehen hättest, du hättest wirklich Abstand gehalten. Aber ich hatte die Zeit mit meinem Herrn. Die Hochphase meines Glaubens hatte ich in der Tiefphase meines Leibes. Wie viel kostet mich mein Glaube und lassen wir unseren Glauben uns überhaupt noch was kosten? Oder erwarte ich von Gott sogar, dass er mich hier auf der Erde schön bekuschelt? Und dann sind wir irritiert, wenn wir auf einmal doch was durchmachen müssen. Weil es vielleicht auch nicht ganz passt mit der Schieflage in unserem Gottesbild. Wir müssen den Herrn richtig verstehen. Paulus hat gelitten. Petrus wurde umgedreht, gekreuzigt. 11 von den 12 Jüngern sind einem Märtyrertod gestorben. Oder 10 von den 11, ich weiß jetzt nicht genau. Aber Paulus stellt von einem Bruder ein Zeugnis aus. Er sagt, er hat sein Leben nicht geschont. Und er sagt auch über sich selbst, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Ja, was ist das für eine Haltung, mein Leben wegzuwerfen? Und wir schauen dabei vielleicht auf Paulus und sagen, ja, der, bei dem war das anders, der war halt ein großer Mann Gottes. Er hatte einen großen Gott. Er war ein Mann mit einem großen Gott und nicht einfach nur ein großer Mann Gottes. Und den gleichen Gott haben wir. Den gleichen Gott haben wir. Aber wenn er hier sagt, er verleugne sich selbst, bedeutet das, sich selbst abschwören, sich selbst entsagen, sich lossagen von seinem Ich. George, den gibt es nicht. Ihn verleugnen. Den gibt es nicht. Diesen Menschen kenne ich nicht. Wie Petrus den Herrn verleugnet hat, dass wir uns selbst verleugnen. Sie sagen, den kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Was der sagt, zählt nicht. Sondern was mein Herr sagt, das zählt. Mit mir habe ich nichts zu tun. Ich habe keine Beziehung mehr zu mir selbst. Ich verleugne mich selbst. Meine Beziehung besteht zum Herrn Jesus Christus, der jetzt in mir lebt. Paulus sagt, nun lebe ich nicht mehr, sondern er lebt in mir. Ich lebe nicht mehr. Und wie können wir zum Leben erwecken, was gestorben ist? Sich weigern, zu sich selbst einen Bezug herzustellen, sondern nur im Zusammenhang mit Christus zu existieren. Und ich rede nicht davon, den ganzen Tag zu beten und zu lesen und nur vom Herrn zu reden, obwohl das wunderbar ist, aber ich rede von einer Gesinnung. Ich will ein Beispiel nennen, was oft aufkommt, vor allem bei jungen Geschwistern. Ein Bruder schrieb einmal, bei ledigen Geschwistern, sagen wir es so, ein Bruder schrieb einmal, dass er jetzt auf der Arbeit Gefühle entwickelt hat für seine Arbeitskollegin, die ungläubig ist. Und er sagt, ich denke darüber nach, mit ihr in eine Beziehung zu gehen. Verleugne dich selbst. Diese Gefühle zählen nicht. Wenn der Herr sagt, heiratet im Herrn, dann heiratet ihr im Herrn. Das war's. Dann verleugne ich meine Gefühle, meine Begierden und alles, was mich danach verlangt, gegen Gottes Wort zu handeln. Dann weigere ich mich, diesem Gefühl zu folgen. Bis hinzu, dann verlasse ich diese Arbeit. Dann suche ich mir eine neue Arbeit. Bevor ich gegen den Herrn sündige, verleugne ich mich selbst. Suche mir eine neue Arbeit, wo diese Kollegin nicht mehr da ist, bis meine Gefühle abgekühlt sind und ich wieder nüchtern bin. Aber heiratet im Herrn. Verleugne dich selbst, wenn es nicht so kommt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der habe ein klares Nein zu seinem Ich, indem er ein klares Ja zum Herrn und zu seinem Wort hat. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Welt ein Nein zu dir haben wird. Ist das nicht ein bisschen engstirnig, dass du jetzt nur einen Christen heiraten willst? Ist doch ein bisschen eng. Wir sind doch alles Menschen und wir sind doch alles Gottes Geschöpfe. Die Schrift sagt, heiratet im Herrn. Und wer nicht im Herrn ist, mit dem kann ich nicht im Herrn heiraten. Also einfach nur als Beispiel, ja, was jetzt Heirat mit Ungläubigen angeht. Aber es wird ein Nein kommen von der Welt. Und das ist das, was der Herr als nächstes sagt. Er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Vers 34 sind wir noch. Er nehme sein Kreuz auf sich. Es wird uns etwas kosten. Es wird uns etwas kosten, dem Herrn nachzufolgen. Im Sinne von nicht einfach nur Leid, das der Herr uns auferlegt, sondern ganz direkte Kosten der Nachfolge. Wenn ich höre und wenn ich tue, was der Herr in seinem Wort sagt. Und die Schrift bezeichnet es sogar als Gnade, um des Herrn Willen zu leiden. Das ist Gnade, sagt der Herr. Und da ist die Frage, sind wir bereit, auch Freunde zu verlieren um des Herrn Willen? Sind wir bereit, unseren guten Ruf zu verlieren, bis hin zu Vers 35, sein Leben zu verlieren? Sein Leben zu verlieren. Und wir dürfen diese Bereitschaft haben, weil der Herr sagt, ich habe die Welt überwunden. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist nicht so, dass wir eine bestimmte Kraft aus uns selbst heraus jetzt produzieren müssen, um das zu überwinden, sondern wir legen uns und vertrauen auf den Sieg unseres Herrn Jesus Christus, der die Welt überwunden hat. Darauf baue ich, darauf vertraue ich, darauf lege ich mein ganzes Leben. In dem Sinne verliere ich es, dass ich es dem Herrn gebe, dass ich es in ihm verliere. Die Schrift sagt, ja, euer Leben ist verborgen in Christus. Dort ist es. Dort ist mein Leben. In Christus allein. Ein Bruder hat mal gesagt, wer das Kreuz trägt, dieses Kreuz hier, das Kreuz der Nachfolge, der wird vom Kreuz getragen, weil der Herr die Welt überwunden hat. Und das Kreuz auf sich nehmen bedeutet auch, und das sind die kleinsten Kosten, bedeutet auch, meine Geschwister zu lieben, wo ich meine, und ich sage bewusst, wo ich meine, sie sind nicht liebenswert. Da, wo es schwierig wird, ein Bruder, eine Schwester, da, wo er anstrengend wird in unseren Augen, da geht's los mit Liebe. Da fängt es erst an, dass wir ihn ertragen müssen, dass wir ihn tragen müssen, dass wir ihn im Gebet vor den Herrn bringen. Nicht, dass wir ihn aushalten, sondern dass wir ihn tragen. Ertragt einander, sagt die Schrift. Nicht haltet einander aus, warte einfach ab, bis du platzt neben ihm, sondern ertrag ihn. Bete für ihn, bring ihn vor den Herrn. Sei bei ihm, so anstrengend es sein mag. Und der Herr wird Gnade schenken. Und Corona spaltet die Welt und leider auch die Christenheit. Obwohl die Christen eigentlich nicht zur Welt gehören, sie sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, handeln wir doch da manchmal wie, als ob wir von der Welt sind. Dem einen können die Maßnahmen gar nicht streng genug sein. Und für den anderen ist es Unglaube, wenn jemand diese Maßnahmen hält oder nicht hält. Und wie gehen wir jetzt damit um? Ich weiß nicht, wie es in der Gemeinde hier ist. Ich bin von außerhalb und nehme mir einfach mal ein bisschen die Freiheit, darüber zu sprechen. Aber wo ist der Platz der Geschwisterliebe in diesem Thema? Wie ist das einzuordnen, jetzt meinen Bruder, meine Schwester zu lieben in diesem Zusammenhang? Was hätte Paulus in diese Zeit hineingeschrieben, in diesen Kontext hinein? Was sind Gottes Gedanken hier? Ich glaube ganz grundlegend, liebe deinen Bruder und deine Schwester. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Und unser Glaube soll uns unser Ich und unser Leben kosten und auch unser Verlangen, unser Willen, unsere Begierde, das, was wir meinen, was allein richtig ist und was alle anderen jetzt genauso umsetzen und denken sollen. Mein Glaube soll mich, mein Ich kosten und nicht meine Beziehung zu meinen Geschwistern. Mein Glaube soll mich nicht meine Beziehung zu meinen Geschwistern kosten. Wir wollen unsere Meinung und das, was wir für richtig halten im Umgang mit Corona, nicht festhalten und durchdiskutieren auf Kosten der Liebe. Eine solche Gesinnung haben wir nicht. Und wisst ihr, was wir dabei tun? Wir meinen, es sei Glaube, wenn wir das ein oder andere mit Corona tun wollen und wollen uns daran halten, damit wir nicht sündigen. Und dabei sündigen wir, weil wir aufgehört haben, die Geschwister zu lieben. Wir halten ein Gebot auf Kosten des anderen Gebots. Kommt euch das bekannt vor? Zu wem hat der Herr das gesagt? Ihr hebt das eine Gebot auf um eurer Gebote willen. Pharisäer. Aber wir alle sind keine Pharisäer. Wie der Pharisäer selbst gesagt hat, ne? Ich bin nicht wie der. Und dann sagen wir, und ich bin nicht wie der Pharisäer. Kennt ihr die Stelle im Tempel? Der Pharisäer und die Zöllner, die beten. Und der Pharisäer sagt, gut, dass ich nicht bin wie der Zöllner da drüben. Und wir lesen die Stelle und sagen, gut, dass ich nicht bin wie der Pharisäer. Und damit sind wir wieder Pharisäer. Wir heben Gebote, grundlegende Gebote Gottes aufeinander zu lieben und zu tragen, um ein Gebot zu halten, von dem wir meinen, das sei jetzt Gottes Furcht. Aber es ist nur ein Anschein von Gottes Furcht. Nicht auf Kosten der Liebe untereinander, nicht auf Kosten der Beziehung zueinander. Und wenn uns bewusst wäre, was wir da der Braut Christi antun, und meinen wir, der Herr lässt das einfach so stehen, wenn wir seine geliebte Braut beflecken? Nein. Er ist für sie gestorben. Der Herr sagt, folge mir nach. Der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer ihm nachkommen will, wer ihm folgen will, der folge ihm. Wer mir nachkommen will, der folge mir nach. Ganz simpel und einfach. Das heißt, werde praktisch. Werde praktisch. Folgt dem Herrn. Denn dazu seid ihr berufen, heißt es in 1. Petrus 2, 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen folgt. Damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Und für uns als Nachfolger, die wir der Leib unseres Herrn Jesus Christus sind, Hände und Füße unseres Herrn Jesus Christus, gilt das genauso, in seine Fußstapfen zu treten. Genauso die zu lieben, die gerade nicht liebenswert sind. Mit wem hat der Herr gegessen und getrunken? Was sagen die Pharisäer? Mit den Sündern und Zöllnern. Unsere Geschwister zu lieben, von denen wir meinen, sie sind nicht unbedingt liebenswert. Genauso die Sünder zu suchen und für Christus zu gewinnen, da er ja selbst auch für Sünder gekommen ist. Und dann Vers 35, setzt der Herr noch einen oben drauf. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meins Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Herr George, du bist hingekommen. Wir haben eigentlich was anderes erwartet heute Morgen. Und du redest nur von Verlust, von Hingabe, von weg und verlieren und Kosten und was es bedeutet, zu bezahlen in seinem Glauben und das Leben zu verlieren. Alles nur Verlust und negativ. Alles nur Minus, was mit dem Herrn angeht. Was bleibt denn noch in diesem Leben mit dem Herrn, wenn das alles so kostspielig ist, das Leben mit ihm? Aber darauf liegt heute das Gewicht mit diesem Wort. Und wir sind nicht gerettet dafür, dass wir uns ausruhen und baden in unserer Errettung und sagen, schön und gut, jetzt warte ich, bis der Herr wiederkommt. Jetzt gilt es, die wir Gottes Eigentum sind, auch Gottes Eigentum zu sein. Wir sagen sehr gern, Herr, du bist unser Retter und du hast uns gerettet. Und Herr können wir ganz einfach über die Lippen bringen. Unser Retter und Herr. Das Herr kommt aber erst nach der Rettung. Dass mein Herr ist, kommt erst nachdem er mich gerettet hat. Weil dass der Herr mein Herr ist, bedeutet, dass ich sein Sklave bin. Und so nennt Paulus sich. Ein Knecht, ein Sklave Christi. Das bedeutet ganz simpel und einfach, er macht das, was der Herr sagt. Er macht das, was der Herr sagt. Und wir haben jetzt von Hingabe gesprochen, sich selbst zu verleugnen, von Kosten der Nachfolge, von dem Kreuz, von nachzufolgen, also einfach praktisch zu tun, was der Herr sagt. Das ist jetzt aber eine Last. Wie soll ich das denn alles umsetzen? Noch mehr, und ich habe schon so viel getan in meinem Christenleben und ich denke ja sowieso, dass ich zu wenig tue, und jetzt kommt dieser Gastprediger, den wir gar nicht kennen, und sagt auch noch, tue noch mehr. Aber das ist hier nicht die Aussage. Der Fokus, der Schlüssel und der Kern des Ganzen liegt in einem Wort. Schaut mal in Vers 35. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen. Da ist der Schlüssel. Um seinetwillen. Das ist da, wo der Herr ankommt, von der Frage ausgehend, für wen haltet ihr mich? Und je nachdem, für wen wir ihn halten, werden wir das füllen hiermit um meinetwillen. Um seines Willen, um des Herrn Willen. Das ist der Schlüssel des Ganzen. Es geht um ihn. Es geht um seine Ehre. Es geht um Christus allein. Es geht darum, dass mit unserem ganzen Leben Gott verherrlicht wird und er das einzige Ziel ist, dass er Ehre bekommt. Übrigens ist der Herr auch deswegen ans Kreuz gegangen. Ja, zur Vergebung unserer Sünden. Ja, damit wir gerettet werden, damit wir in eine Beziehung mit ihm hineinkommen. Aber der Herr sagt, Vater, du wirst verherrlicht. Der Herr ist ans Kreuz gegangen, damit er Ehre bekommt, damit der Vater verherrlicht wird. Und das ist unser Lebensziel. Das ist das, warum wir noch leben und wozu wir gerettet worden sind. Nicht wodurch, sondern wozu wir gerettet worden sind. Wir sind gerettet dahingehend, dass unser Leben jetzt dem Herrn Ehre gibt. Kennt ihr Begriffe wie Selbstverwirklichung, Selbstliebe, Selbstentfaltung, Selbstgefallen, Selbstbewusstsein? Auf wen ist das gerichtet? Und die Gesellschaft redet uns ein, das ist gut, wenn du um deinetwillen lebst, wenn alles auf dich gerichtet ist, wenn es um das Selbst geht. Es zählt allein, was du von dir denkst. Aber der Herr redet vom Gegenteil. Dass wir nicht berufen sind zum Eigenwillen, sondern zur Herrschaft Gottes. Dass wir nicht dazu berufen sind, uns selbst zu verwirklichen, sondern das Leben Jesu zu verwirklichen. Das ist unser Auftrag, den Herrn die Ehre zu geben mit unserem Leben. Ihn zu lieben und seine Liebe in den Mittelpunkt zu stellen und nicht, dass wir schauen, wie viel und wie sehr wir uns selbst lieben können. Gott zuerst. Christus zuerst. Und merken wir, wie das mit der Anfangsfrage zusammenhängt? Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und dann sagt er, um meinetwillen das Leben zu verlieren. Es ist abhängig davon, für wen wir Gott halten, wie wir leben werden. Damit steht und fällt unser Leben, mit unserem Gottesbild. Ich will euch kurz eine Begebenheit erzählen. Zwei junge Männer, um die 20 herum, die folgen dem Herrn. Sie wissen von einer Insel, wo man nur hinkommt, wenn man sich als Sklave verkaufen lässt. Eine Insel voller Sklaven. Bist du ein Sklave? Bist du auf dieser Insel? Sonst gibt es da niemanden und nichts. Und sie sagen, wenn dort nur Sklaven sind, wie soll das Evangelium zu ihnen kommen? Kein Missionar geht dahin, weil nur Sklaven sind dort. Und sie kriegen von Gott aufs Herz gelegt, beide, dass sie sich als Sklaven verkaufen lassen, um auf diese Insel zu kommen. Und sie wissen, es gibt keinen Weg zurück. Da kommt niemand lebend zurück. Du wirst versklavt dein ganzes Leben und stirbst dort. Und sie sagen, sie müssen das Evangelium bekommen. Wir wollen ihnen vom Herrn erzählen. Und sie wissen, sie werden nicht wiederkommen und fahren ab mit diesem Schiff. Ihre Verwandten stehen am Rand, am Ufer und winken ihnen zu unter Tränen. Und sie leiden. Und die zwei Männer winken ihre Verwandten, ihren Eltern zu. Mit einem Leuchten in den Augen, nur mit einer Aussage. Ist er es nicht wert? Ist er es nicht wert? Okay. ist es wert und er ist noch viel mehr wert. Alles ist durch ihn geschaffen, alles ist für ihn geschaffen und er ist vor allem. Nimm alles Schöne und Gute, was es auf dieser Erde gibt. Nimm alle Menschen, die jemals gelebt haben. Nimm alle Menschen, die je auf dieser Erde waren und ihre ganze Liebe zusammengetan. Nimm alle Mütter, wie sie ihre Söhne lieben. Und die ganze Liebe, die sie ihren Kindern gegenüber aufgebracht haben. Und Christus ist noch viel mehr Liebe wert. Er war so viel wert, dass sein Blut genug war, die ganze Menschheit zu erkaufen. Für die ganze Menschheit Sündenvergebung zu erwirken. So viel wert ist unser Christus. Sein Blut war genug. Literweise, tonnenweise ist Blut geflossen, bis Christus gekommen ist. Von Stieren und Böcken und Lämmern. Und es hatte nicht die Kraft, Sünden wegzunehmen. Aber der Herr, Gott, in Form eines Menschen vergießt sein Blut. Dieser Mensch Jesus Christus vergießt sein Blut. Und es ist genug. Genug, damit alle Menschen, die je gelebt haben, Vergebung bekommen können. Das ist unser Gott wert. Das ist Jesus Christus wert. Der, der uns geschaffen hat, diese Erde und dieses Universum, wie sollte er nicht wertvoller und mächtiger als das Ganze sein, von dem es kommt? Unser Christus ist größer und wertvoller. Der Herr spricht von einem Gleichnis. Das Gleichnis von dem Schatz in dem Acker. Also da ist ein Grundstück und ein Mann, der findet auf diesem Grundstück vergraben einen Schatz. Und das Grundstück gehört ihm nicht. Und er, als er diesen Schatz findet, vergräbt er ihn wieder. Und dann heißt es da, er geht hin und verkauft in Freude alles, was er hatte, damit er diesen Acker und diesen Schatz kaufen kann. Damit diesen Schatz dann. Wenn er dieses Grundstück hat, gehört ihm auch dieser Schatz. Das ist der Gedanke. Und da heißt es, er geht hin und verkauft alles, was er hat, in Freude. Nicht miesgrimmig und als Last, sondern in Freude verkauft er alles, was er hat. Woher diese Freude? Wie konnte er alles verlieren? Wie konnte er alles weggeben und alles verkaufen? Er wusste, der Schatz ist wertvoller. Er wusste, weshalb er es tut. Und das war der Schlüssel. Er hat gesehen, der Schatz wiegt mehr als mein ganzes Eigentum, wiegt mehr als alles, was ich habe. Ich kann getrost alles hingeben und ich werde Wertvolleres haben. Und wie wertvoll ist uns unser Herr? Für wen halten wir ihn? Wer ist er für dich? Ihr aber, für wen haltet ihr ihn? Du aber, für wen hältst du ihn? Wer ist Jesus Christus in deinem Leben? Es geht dem Herrn um sich. Der Herr sagt, um meinetwillen. Wenn man so das Johannesevangelium liest, dann sieht man auch schön bei den Ich-Bin-Worten, in welchem Zusammenhang der Herr immer sagt, dass er zum Beispiel das Brot ist. Er speist die 5000 und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er stillt den Menschen ihren Hunger und sagt, es geht um mich. Er sagt, ich bin das Licht der Welt und macht Blindgeborene sehend. Es geht um ihn. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Er weckt Lazarus von den Toten auf und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dem Herrn geht es immer um sich. Er hat die Dinge nicht getan, einfach um der Dinge willen oder den Menschen was Schönes zu geben. Er hat die Dinge getan, damit sie auf ihn zeigen. Um seinetwillen. Und wenn es ihm selbst um sich geht, wie kann es mir um mich gehen? Uns geht es um den Herrn. Und wenn es uns um den Herrn geht, dann geht es uns auch um seine Gemeinde, um sein Leib. Das ist nicht zu trennen voneinander. Du kannst nicht sagen, ich liebe den Herrn, aber liebe meinen Bruder nicht. Du kannst nicht sagen, natürlich, ich bin ja Christ, aber das mit der Gemeinde muss ich jetzt nicht so ernst nehmen. Was hat der Herr zu Paulus gesagt, als er ihm das erste Mal begegnet? Saul, Saul. Warum verfolgst du die Gemeinde? Warum verfolgst du mich? Christus und die Gemeinde sind eins. Wenn es heißt, dass er das Haupt des Leibes ist, Er meinte damit nicht, das ist der eine Teil und das ist der andere Teil, sondern es ist ein Körper, wenn man so will. Und dieser Körper hat ein Haupt. Und das ist Jesus Christus. Du kannst dein Leben als Christ nicht vom Leben in der Gemeinde trennen. Und du kannst deine Liebe zu Christus nicht trennen davon, wie du die Geschwister liebst. Und gerade in dieser Zeit gilt es so viel mehr zusammenzurücken. Und ich meine nicht körperlich und von unserem Abstand her. Und ihr wisst, was ich meine. Tatsächlich zusammenzurücken als ein Leib unter einem Haupt mit einem Namen, der über allen Namen steht und der auch über uns steht. Wenn der Name Christi über dir steht, steht er auch über den, der neben dir sitzt, über deinen Bruder und deine Schwester und über die ganze Gemeinde. Dass wir verstehen, wenn wir handeln, handeln wir um seinetwillen.